Liebe Freunde, vor einer Kirche hängt ein riesengroßes Plakat. Da steht drauf, Gott hat immer Zeit für dich. Drunter ist ein kleiner Zettel, Sprechstunde des Pfarrers, mittwochs 17 bis 18 Uhr. Die Kirche ist manchmal wirklich ein etwas putziger Verein. Ich will euch heute erzählen, wie das alles mit der Kirche angefangen hat. Jedenfalls mit der Kirche in Europa. Denn die Geschichte mit Jesus, die hat sich ja nicht in Europa abgespielt, sondern in Israel. Jesus war Jude. Und seine Zuhörer waren Juden. Und Paulus, sein größter Missionar, war auch Jude. Und der war es, der den christlichen Glauben nach Europa gebracht hat. Ursprünglich war ja der Paulus einer der größten Christenverfolger und Christenhasser, die es jemals gegeben hat. Der Paulus hatte gehört, dass die Christen behaupteten, Jesus, der so 3 Jahre lang in Israel gelebt hatte, der sei an einem Kreuz gestorben und der wäre nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und das hielt der Paulus für den letzten Husten und er hat sich gesagt, also wenn Menschen solchen Blödsinn verbreiten, die gehören einfach ins Gefängnis. Und folglich hatte er sich Aufträge geben lassen und Vollmachten, um Christen zu verfolgen und christliche Gemeinden auszuräuchern. Und eines Tages, als er gerade mit seinem Tross da durch die Gegend marschiert, um eine Stadt wieder auszuräuchern, eine Christengemeinde vor Damaskus, da begegnet ihm am heller lichten Tage auf der Straße der auferstandene Christus und redet ihn an und sagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Und da bricht der Paulus zusammen und erkennt, ich habe mich geirrt und es ist wahr, dass Jesus lebt. Und von da an macht dieser Paulus nichts weiter als von Stadt zu Stadt, von Land zu Land zu ziehen und den Menschen zu sagen, Leute, es ist wahr, was die Christen sagen. Jesus ist auferstanden und lebt. Und er hat für jeden Menschen auf dieser Erde, gibt es eine Chance, durch Jesus in das Reich Gottes zu kommen. Eines Tages marschiert der Paulus mit seinem Freund Silas durch Kleinasien, so nennt die Bibel dieses Gebiet. Das ist das Gebiet der heutigen Türkei. Und da bekommt er Predigtverbot. Auch nicht von der Polizei, sondern vom Heiligen Geist. Da wurde ihnen, so lesen wir in der Apostelgeschichte 16, da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, in dieser Landschaft das Wort zu predigen. Also, wenn ich das lese, da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, da frage ich mich natürlich, na wie merkt man den Heiligen Geist? Wie macht denn das der Heilige Geist? Ganz bestimmt hat der Paulus nicht so eine Stimme vom Himmel gehört. Lieber Paul, halt dein Maul, in Asien bist du stille, so ist es Gottes Wille. Es steht überhaupt nicht hier, wie der Paulus das mitgekriegt hat, was Gott von ihm will. Also ist doch die Frage, wie erfährt man denn den Willen Gottes? Die Grundvoraussetzung dazu ist, du erfährst Gottes Willen, wenn du bereit bist, Gottes Willen zu tun, zu gehorchen. Wenn du bereit bist zu gehorchen, wird Gott dir auch seinen Willen offenbaren. Und dazu benutzt er Menschen und die Bibel und äußere Umstände und innere Zustände, verschlossene Türen, was weiß ich. Also Gott hat 1000 Möglichkeiten, dir seinen Willen klarzumachen. Und wie er das macht, das lass mal ganz seine Sache sein. Deine Sache soll einzig und allein sein, dass du bereit bist zum Gehorsam. Und das heißt erstens, der feste Glaube, dass Gott in dein Leben eingreift und zu dir spricht. Und zweitens die feste Bereitschaft da ist, auch für das offen zu sein, was deinen Plänen widerspricht. Und diese Voraussetzung, die war bei dem Apostel Paulus gegeben. Der war bereit, Gott unter allen Umständen zu gehorchen, auch wenn er ihn nicht mehr verstand. Und er verstand ihn überhaupt nicht mehr. Denn selbstverständlich hatte der Paulus bestimmte Vorstellungen von seinem Leben, in seinem Dienst. Er war ein großer Stratege. Der hatte große Pläne. Der hatte vor, die ganze Türkei zu missionieren. Und zack, kriegt er plötzlich dieses Predigtverbot. Daraufhin marschiert er nach Norden, Richtung Küstengebiet. Da sind Großstädte. Vermutlich, so kombiniert der Paulus, hat Gott ihn ausersehen, um in der Metropole zu predigen. Der macht unterwegs schon fleißig Stimmübungen. Der sieht sich im Geist schon irgendwo auf dem Marktplatz einer Großstadt stehen und zu Tausenden sprechen. Da zeigt ihm Jesus wieder die rote Karte. Der Geist von Jesus erlaubte es ihnen nicht. Paulus und Silas sind ratlos. Ich nehme an, die werden miteinander gesprochen haben. Die werden gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Und die werden nicht nur untereinander gesprochen haben, die werden mit Jesus gesprochen haben. Also die werden gebetet haben. Und die haben sicherlich gesagt, Herr, was willst du denn eigentlich von uns? Wo sollen wir jetzt hin? Wenn du uns schon die Chance verwehrst, in den Großstädten zu predigen, da sag uns doch wenigstens, wo wir hingehen sollen. Es kommt keine Antwort. Und damit musste der Paulus leben. Dass Gott Gebete nicht auf der Stelle beantwortet. Und es bleibt den beiden nichts anderes übrig, als ein schiefes Gesicht und ein Müschen vorüberzuziehen. Machen eine scharfe Linkskurve. Da zogen sie an Müschen vorüber und kamen hinab nach Troas. Troas, das sagenumwobene Troja, das liegt ganz unten an der Meeresküste, wo hier der Weg aufhört, wo das Land aufhört und wo für den Paulus auch der Spaß aufhört. Der sieht kein Land mehr, er versteht Gott überhaupt nicht mehr. Der ist am Ende. Seine Strategie, die Türkei zu missionieren, die ist im Eimer. Sein Traum, in der Großstadt zu predigen, ist geplatzt. Sein Plan, Großes für Gott zu tun, der zerrinnt ihm wie der Sand, der durch seine Finger rinnt. Paulus sitzt mit Silas am Strand im Sand und spielt mit Muscheln und weiß nicht mehr weiter. In so einer Situation ist es immer am besten, erstmal eine Runde zu schlafen. Und die beiden Strategen, die hauen sich nach ihrer langen Fußwanderung unter den nächsten Ginsterbusch und versinken in einen tiefen Schlaf. Und da, als der Paulus nichts mehr sagt und nichts mehr fragt und nichts mehr besser weiß, da fängt Gott an, mit ihm zu reden. Und zwar durch einen Traum. Erst hört er eine Stimme, so wie Udo Jürgens, griechischer Wein. Und dann sieht er einen Mann vor sich und er weiß sofort, das ist ein Grieche. Oder wie man damals sagte, ein Mazedonier. Paulus, der Fußgänger, der träumt nicht von einem Mazda, der träumt von einem Mazedonier. Der stand da, so heißt es hier, und da war ein Mann aus Mazedonien, der bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Der Paulus schlägt die Augen auf, anschließend dem schlafenden Silas aufs Kreuz, dass der denkt, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Und während sich der Silas noch den Schlaf aus den Augen reibt, da erzählt ihm Paulus seinen Traum. Er weiß noch nicht, was er bedeutet. Er weiß nur, dass es ein griechischer Traum ist, weil er die ganze Zeit sich fragt, griechisch ist raus, was er bedeutet, oder griechisch ist nicht raus, was er bedeutet. Und dann beraten die beiden. Ist das ein Traum, den wir vergessen können? Oder ist es vielleicht eine Botschaft von Gott, die wir beachten müssen? Ich sage euch, es ist etwas ganz Wunderbares, wenn man nicht alleine ist, sondern ein Bruder, ein Kumpel, ein Menschen dabei hat, mit dem man reden und beten kann. Wenn ich so unterwegs bin, so Vortragsreisen, da bin ich nie allein, ich habe immer Sänger mit dabei. Ich war mal unterwegs mit einem, war der Jörg Svoboda. Da waren wir zu so einer Jugendwoche und waren auf einem ganz frommen Gelände. In einer Diakonissenanstalt stand eine christliche Kirche und in der Kirche haben wir gepredigt. Und da war der Teufel los. Da hat der Pfarrer auf einmal Terror gemacht, der hat dazwischen gerufen, der hat die ganze Versammlung in so eine Diskussionsversammlung umfunktioniert, hat verhindert, dass sich zwei kleine Mädchen bekehren konnten. Am Ende standen die alle auf, die Gemeinde haben sich gegenseitig der Irrlehre beschuldigt. Also ein Tohu wa Bohu und Durcheinander. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass man das nun nicht einfach so wegstecken kann. Wir haben dann im Quartier noch nachts lange darüber geredet und gebetet. Irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt ist Schluss, gute Nacht, Jörg, schlaf schön. Ich konnte nicht einschlafen. Da habe ich mich wieder im Bett aufgesetzt, das war schon nachts 2:30, sah ich, dass der Jörg auch aufrecht in seinem Bett saß, haben wir weitergeredet. Wie gesagt, das ist ein Segen, wenn man in solchen Situationen, wo man nicht weiß, was läuft denn hier eigentlich und wie sollen wir uns hier verhalten, wenn man da so einen Kumpel dabei hat, einen Freund, mit dem man reden und beten kann. Als Paulus und Silas nachts 2 aufrecht unter ihrem Ginsterbusch sitzen und über den Traum reden und beten, da wird ihnen klar, das ist eine Botschaft von Gott, die wir beachten müssen. Ein Ruf Gottes. Und es geht ihnen so wie euch jetzt, die versuchen krampfhaft sich vorzustellen, wo sind wir denn im Moment gerade gelandet? Und wo, um Himmels Willen, liegt Mazedonien? Also die sitzen an der äußersten Spitze vom Mittelmeer. Fast an der äußersten Spitze. Könnt ihr euch das vorstellen? Also hier, wo ich jetzt stehe, das wäre dann zum Beispiel die Türkei. Und dann kommt das Mittelmeer. Und das Land gegenüber, das ist Europa. Das ist Griechenland. Das ist der neue Kontinent. Es ist nur ein Katzensprung hinüber auf den anderen Kontinent. Und da wird ihnen klar, Gott hat uns hierher geführt, damit wir dort rübergehen und den Menschen, die dort wohnen, die Botschaft von Jesus bringen. Wir wurden uns sicher, dass uns Gott dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Auf der Stelle fahren die in ihre Sandalen, die hatten sie zum Lüften, ein paar Meter weiter an den nächsten Baum aufgehängt. Ab geht's mit dem nächsten Schiff nach Europa. Und das ist der große Sprung des Christentums, vom Morgenland zum Abendland, vom Osten nach dem Westen. Jetzt heißt die Losung, let's go West. Nach wenigen Tagen betreten diese Boten von Jesus den Boden von Europa. Sie kommen nach Philippi, so heißt die Hauptstadt der Gegend von Griechenland, in der sie gelandet sind. Als erstes ist natürlich eine Stadtrundfahrt angesagt. Sie suchen überall nach einer Synagoge, also einem Gotteshaus der Juden. Haben die Vermutung, dass es vielleicht irgendwelche jüdischen Glaubensgenossen gibt, die in dieser fremden Stadt leben, aber es ergeben sich tagelang keine Kontakte. Am nächsten Feiertag gehen sie raus, 2 Kilometer an den Flussufer. So in der Antike war das so, dass sich da oft die Gläubigen an Flussufern versammelt haben. Und sie vermuteten, vielleicht treffen wir dort irgendwelche Juden an. Aber auch dort findet keine Versammlung statt. Kein Rednerpult ist für den Paulus aufgestellt. Keine Hörermenge erwartet seine Predigt. Die einzigen, die am Flussufer rumschnattern, sind Rohrdommeln, Möwen und Flugenten und ein paar Frauen. Da sind Frauen jüdischen Glaubens zusammengekommen, um da ihr Gebetsfrühstück abzuhalten. Und die packen gerade so aus ihren Körbchen ihre selbstgemachte Marmelade aus und selbstgehäkelte Deckchen und da stellen die das drauf und tauschen ihre Kochrezepte miteinander aus. War eine dabei, eine total verrückte Nudel, das war die Lydia, die hatte immer neue Einfälle, also rote Johannisbeeren mit Spinat und Haselnüssen als Marmelade und so. Das war ja alles schön und gut, danach wollten die dann ihre Gebete halten. Aber das waren eben Frauen und nicht das, was der Paulus sich vorgestellt hatte. Der Paulus hatte im Traum einen Mann gesehen. Und als er die paar Frauen sieht, da fragt er sich nun doch, ob er da an der richtigen Stelle ist. Da hatte Gott ihm in der großen Landschaft der Türkei das Predigen verboten. Gott hatte ihn durch die dicht besiedelten Gegenden gescheucht. Er hatte ihn hunderte Kilometer durch die Gegend laufen lassen und hatte ihn in einem Traum nach Europa geführt. Und die ganze göttliche Aktion bloß deshalb, damit er am Schluss, am Fluss, eine Bibelstunde für ein paar Frauen halten soll. Der Paulus hatte sich vorgestellt, er wird berufen, einen ganzen Kontinent für Jesus zu gewinnen. Und jetzt stellt sich heraus, er soll das Damengrenzchen von Philippi unterhalten. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann meinen Kollegen Paulus gut verstehen. Wenn ich bei solchen Vorträgen unterwegs bin, da habe ich manchmal gebetet, wenn es am Schluss um die Entscheidung ging: Herr, du sollst ja auch die Starken zum Raube haben, du greifst heute auch mal ein paar Jungs raus. Und wer bekehrt sich? Ein paar Mädchen. Ich weiß inzwischen längst, wie falsch diese Einstellung ist und wie wichtig die Rolle der Frau in der Kirchengeschichte ist. Und der Paulus wusste es eine halbe Stunde später auch. Denn eine von diesen Frauen war ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Eine von diesen Frauen war die Person, mit der Gott seine Kirche in Europa aufbauen wollte. Eine von diesen Frauen war die Schlüsselfigur zur Missionierung unseres Kontinentes. Das war die mit dem Schlitz im Kleid. Das war eine Traumfrau. Also, was hat der Paulus noch nie gesehen? Schon die Farbe des Kleides, knallrot. Ohrringe so wie Wagenräder, wie die Heide Simonis. Alles schweineteuer, alles letzter Schrei. Auf dem Kopf hatte die als Hut so eine dekorierte Gemüseschallplatte wie die Nina Hagen. Und vor allem wie die roch. Der Paulus konnte schon ein paar Kilometer gegen den Wind riechen. Die kaufte ihr Parfüm nicht in irgendeiner billigen Kaufhausdrogerie, die kaufte ihr Parfüm in irgendeiner teuren Boutique. Und dann kam raus, die kaufte nicht nur in der teuersten Boutique von Philippi, das war die Chefin dieser Boutique. Lydias lustiges Lodenlädle, so hieß das Ding. Die handelte mit kostbaren Purpurstoffen. Ein Pfund Importpurpur, das kostete damals, wenn man die Wolle färbte, ungefähr 500 Eier. Also das waren stolze Preise, die die verlangte. Und wer sich ein Kostümchen von der schneidern ließ, der musste eben entsprechendes Geld hinlegen. Das heißt, in ihrem Modesalon, da verkehrten nur die obersten 10.000. Das konnten sich nur die Reichen leisten und demzufolge war die Lydia selber reich. Lydia war eine Dame von Welt. Die schwamm in Geld. Die hatte alles, vom Swimmingpool bis zum Schaukelstuhl. Aber eins fehlte ihr. Und das war Frieden mit Gott. Denn Frieden mit Gott, das kannst du für kein Geld der Welt kaufen. Vergebung der Sünden ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Die Lydia, die suchte für ihr Leben eben mehr als rein materiellen Reichtum. Sie suchte nach Gott. Und das ist das Erste, was wir hier von ihr erfahren. Sie wird hier ausdrücklich in der Bibel als eine gottesfürchtige Frau bezeichnet. Das heißt, sie als die Heidin, die hält sich zur jüdischen Gemeinde, um dort etwas über Gott zu erfahren. Und da tauchen plötzlich diese beiden Wanderprediger auf und behaupten, sie brächten die neuesten Nachrichten über Gott. Na los, Jungs, erzählt, genau deswegen bin ich hier. Was gibt's Neues von Gott? Da erzählt der Paulus nun, was er von Jesus wusste. Wo er gelebt hat, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, wie er die Menschen zu sich gerufen hat, die Kinder gesegnet, die Kranken geheilt. Und wie er am Ende seines Lebens verhaftet worden ist und an ein Kreuz genagelt wurde. Und da sagt die Lydia, also komm, von solchen Geschichten, da haben wir wirklich genug. Das brauchst du uns nicht zu erzählen. Von toten Göttern, da haben wir in Griechenland genug. Halt doch mal die Klappe, sagt der Paulus, lass mich mal zu Ende zählen. Jetzt kommt doch der Hit. Der Jesus, den die gekreuzigt haben, der ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Wieder auferstanden, sagt die Lydia, wieso, was heißt das, auferstanden? Naja, der ist aus dem Grab rausgekommen und der lebt. Und da kriegt die Lydia, fangen ja ihre Ohren an zu glühen, wie er so von dem Auferstandenen redet und er sagt, du kannst genau wie jeder andere Mensch ihm begegnen, weil er lebendig ist. Das ist kein toter Gott. Und während der Paulus so redet, da fängt diese Lydia Feuer. Ihr Herz fängt an zu brennen und es steht ausdrücklich in der Bibel, das ist das Zweite, was wir von ihr erfahren, sie hörte zu. Damit fängt es nämlich immer an, dass ein Mensch überhaupt erstmal zuhört. Ich meine, die hätte ja auch weghören können. So wie das Millionen Menschen heute machen. Die sich geflissentlich außer Hörweite begeben, wenn von Gottes Wort die Rede ist. Millionen Menschen sprechen nie ein Gebet, lesen nie eine Zeile in der Bibel, wollen nichts von Gott hören. Es hat ja mal eine Zeit gegeben, da nannte man Europa das christliche Abendland. Also, heute muss man ja eher das unchristliche Abendland sagen, das antichristliche. Also von christlich kann doch eigentlich kaum noch eine Rede sein. Als die europäischen Staaten diskutiert haben, ob in eine europäische Verfassung das Wort Gott reinkommen darf, da hat die Mehrheit der europäischen Staaten beschlossen, nein, wir wollen nicht, dass das Wort Gott in unserer Verfassung vorkommt. Vom sogenannten christlichen Abendland, da sind zwei Weltkriege ausgegangen. Hier ist der Antisemitismus entstanden. Hier hat er seine Orgien gefeiert. Und heute fragen uns ja viele junge Menschen, wie war das eigentlich möglich, dass zur Nazi-Zeit die damalige lebende Generation geschwiegen hat zu den Morden an Juden, Kommunisten, Christen, Homosexuellen, Widerstandskämpfern und so weiter. Trotz Christentum und obwohl sie alles zur Kirche gehörten. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen untersuchen, aber alle diese Fragen, die frage ich jetzt mal zurück. Wie kommt denn das, dass ihr schweigt, trotz eures Christentums und eurer Kirchenzugehörigkeit und trotz eures Humanismus, dass ihr schweigt zu den Morden an unschuldigen Kindern, die heute in Europa und in unserem Land passieren? Jeden Tag werden Kinder aus dem Mutterleibe, lebendige Kinder, rausgeholt und in die Mülltonne geschmissen. Die offizielle Zahl für Deutschland sind ungefähr 300.000 Abtreibungen pro Jahr. Und im Weltmaßstab sind es 42 Millionen. Jedes Jahr. Die Abtreibung ist die häufigste Todesursache, die es heute gibt. Durch Abtreibung sterben mehr Menschen als durch Krebs, Herzkrankheiten und so weiter. Und der gefährlichste Aufenthaltsort für ein Kind ist der Mutterleib, weil es sich da drin nicht wehren kann. Und ihr kennt ja alle diese Zahlen. Und ihr seid alle informiert. Ihr könnt euch ja sogar Filme angucken, wo gezeigt wird, wie eine Abtreibung vor sich geht. Wie da der sogenannte Arzt mit einem Metallgegenstand in den Leib der Frau reinfährt und das lebendige Kind in Stücke schneidet und das in die Mülltonne geschmissen wird, wie angebrannter Gulasch. Ihr wisst das alles, ihr seid alle informiert, oder könnte das sein? Und ich frage euch, wo bleibt denn euer Protest? Was unternehmt ihr denn heute gegen diese Morde? Hört bitte auf, die Generation der Nazizeit anzuklagen, weil die oft geschwiegen haben. Ja, die haben oft geschwiegen. Aber wer damals seinen Mund aufgemacht hat, der hat sein Leben riskiert. Was riskiert ihr denn, wenn ihr im Pausengespräch mal ein Wort gegen die Abtreibung sagt? Im äußersten Fall, wenn ihr im medizinischen Bereich beschäftigt seid, verliert ihr einen Arbeitsplatz dabei. Wir hatten in Chemnitz, wo ich herkomme, da waren 4 Hebammen und die haben eines Tages gesagt, jetzt ist Schluss. Wir haben diesen Beruf ergriffen, um das Leben ins Leben zu holen, aber nicht uns daran zu beteiligen, dass das Leben abgetötet wird. Wir machen nicht mehr mit. Und sie haben damit alles riskiert. Aber sie sind deswegen nicht pleite gegangen. Wisst ihr, in der Bibel, da steht genau so eine Geschichte mal drin. Da waren 2 Hebammen, die gegen den staatlichen Befehl, die haben sich geweigert, Kinder zu töten. Und da heißt es am Schluss, ich will die Geschichte jetzt nicht erzählen, da heißt es am Schluss, dass Gott sie und ihre Familien gesegnet hat. Wer sich für Gott einsetzt und seinen Willen tut, den lässt Gott nicht hängen, den segnet er. Die 4 Hebammen haben alle ihren Beruf weitermachen können, in irgendeiner Art und Weise. Aber das Furchtbare ist ja, dass das Ausnahmen sind und dass die meisten Menschen zu dem Thema Abtreibung schweigen. Oder was das Allerschlimmste ist, eben mitmachen und damit einverstanden sind. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde eine junge Frau gehabt. Die hatte schon zwei Kinder. Der Junge, also ich will mich mal höflich ausdrücken, der Junge, der war also etwas schwer zu lenken, will ich mal sagen. Wenn die zu uns kamen, auf einmal stand er auf, steigt auf den Stuhl, nahm ein Bild von der Wand oder ging raus. Da höre ich auf einmal Wasser in die Badewanne rauschen. Da sitzt er in meiner Badewanne und so weiter und so fort. Also die hatte es schwer, die Mutter, dieses Kerlchen zu lenken. Und dann kommt die eines Tages zu meiner Frau und sagt, du, ich krieg ein drittes Kind. Und so wie meine Frau war, ist die dir am Hals gefallen und ist ja herrlich und wunderbar. Und da guckt die junge Frau die an und sagt, du bist der erste Mensch, der sich darüber freut. Alle anderen haben gesagt, du hast doch schon genug zu tun mit den Zweien, die du schon hast. Du kannst dir doch nicht noch einen dritten Balch leisten, also lass es wegmachen. Das ist doch schon innerhalb der christlichen Gemeinde der erste Rat, der erteilt wird. Man kann ja heute auch kaum eine Sendung sehen, oder wo nicht darüber diskutiert wird, über sexuellen Missbrauch und so. Das ist ja auch was Furchtbares. Aber Leute, wenn 42 Millionen Kinder in der Welt abgetrieben werden, dann heißt das doch, dass die Erwachsenen Missbrauch mit ihrer Sexualität getrieben haben. Mir hat mal jemand gesagt, ich soll nicht in jeder zweiten Predigt über die Abtreibung reden, das würde vielen schon zum Hals raushängen. Ja, schönen Dank. Das ist so, wie wenn jemand in der Nazizeit zum Pfarrer gesagt hätte, Herr Pfarrer, erwähnen Sie nicht in jeder zweiten Predigt die verfolgten Juden, das hängt uns schon zum Halse raus. Das hängt mir schon lange zum Halse raus, dieses Thema, das könnt ihr mir glauben. Das ist kein angenehmer Gedanke, in einem Volk zu leben, in dem es so viele Mörderinnen gibt. Ich bin mal mitgegangen zu dem Marsch fürs Leben in Berlin. Das ist eine ganz friedliche Angelegenheit, das ist ein Schweigemarsch. Da wird keiner angegriffen, da wird keiner angebrüllt, da wird überhaupt nicht gesungen und nichts, sondern da gehen Menschen nur mit Kreuzen schweigend durch Berlin und erinnern an die abgetriebenen Kinder. Nur ist das heutzutage so, wenn du heute als Christ für das Leben eintreten willst, da geht das nur in der deutschen Hauptstadt unter ganz starkem Polizeischutz. Und nur dadurch, dass die Polizei uns geschützt hat, links und rechts an der Straße konnten wir unsere Demonstration machen. Da standen nämlich die Gegner, beziehungsweise die Befürworter der Abtreibung. Was die gebrüllt haben, das kann ich euch jetzt hier nicht wiedergeben. Aber viele habe ich gesehen, die hatten ein Schild in der Hand. Mein Bauch gehört mir. Na, wo steht denn das geschrieben? Wisst ihr denn nicht, so steht in der Bibel, wisst ihr denn nicht, dass euer Bauch ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und als ob der Paulus gewusst hätte, der das geschrieben hat, geht dann weiter, als ob das die Diskussion von heute eben bekannt gewesen wäre. Das geht weiter. Und ihr gehört euch nicht selbst. So steht es in der Bibel. Aber das wissen die Leute ja nicht, weil sie die Bibel nicht lesen. Gott hat gesagt, du sollst dich töten. Aber davon halten sich die Menschen ja die Ohren zu. Wer sich die Ohren vor Gottes Wort zuhält, der hält am Ende auch den Mund vor den Menschen. Unser Land, unser Kontinent, unsere ganze Welt braucht erstmal wieder Männer und Frauen, die die Ohren aufmachen und die bereit sind, auf Gott zu hören. Wie stellt ihr euch das vor? Wir wollen jetzt das Haus von Europa bauen. In der Europäischen Union werden pro Stunde 138 Kinder abgetrieben. Immer wieder, immer wieder. Wie stellt ihr euch denn das vor? Wie soll denn Gott dieses Haus segnen, wenn da im Keller nicht nur ein großer Berg von Kinderleichen ist, sondern dieser Kinderleichenberg noch immer mehr zunimmt? Was sollte das für eine Zukunft geben für uns, die wir in Europa leben, wenn wir weiter so dieses Unrecht dulden, verschweigen und mitmachen? Wir brauchen Menschen, die wieder bereit sind, auf Gott zu hören, damit das Leben wieder lebenswert wird. Die Lydia, so heißt es hier, die hörte zu. Und das ist das Dritte, was wir hier über sie lesen. Vers 14. Lydia hörte zu und Gott tat ihr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Es gibt ein Lied, da heißt es, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt Gottes Kraft. Und das ist hier gemeint mit dem Satz, da tat Gott ihr das Herz auf. Dass du dich bekehrst und dass Gottes Wort in deinem Leben, in deinem Herzen starke Wurzeln schlägt, das ist ein Wunder, das Gott tut. Und das Einzige, was du tun kannst, ist zuhören. Und das Einzige, was ich tun kann, ist zu dir reden. Und ich bringe dir die beste Nachricht der Welt. Das ist die gleiche gute Nachricht, die der Paulus damals am Flussufer diesen paar Frauen gebracht hat. Und diese Nachricht heißt, Gott hat dich lieb. Und er fragt nach dir. Und er ist interessiert an dir. Und wie sehr er an dir interessiert ist, das hat er ja durch die Sendung seines Sohnes Jesus gezeigt. Der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, stellvertretend für dich an deiner Stelle. Der hat die Strafe für deine Schuld auf sich genommen. Für dein Schweigen oder dein Lügen, für dein Rumtreiben oder auch Abtreiben. Gut, ich will dieses Thema jetzt nicht nochmal berühren. Aber ich will eins noch dazu sagen. Ich habe ja jetzt nicht angefangen, hier zu reden, um dir noch zusätzlich Ängste und Druck zu verschaffen, wenn du mit sowas wie Abtreibung zu tun gehabt hast. Weißt du, die Depression, die du hast und die schlaflosen Nächte, die kommen doch daher, weil du den Gedanken nicht ertragen kannst. Wo ist denn mein Kind? Wo haben die denn das hingetan? Es gibt eine Möglichkeit, von diesen quälenden Gedanken loszukommen, von der Schuld, die dich belastet. Und das ist die Vergebung. Weißt du, wenn Jesus am Kreuz seinen eigenen Mördern um Vergebung gebeten hat für die eigenen Mörder, dann vergibt er auch dir, wenn du was mit einer Abtreibung zu tun gehabt hast. Und das betrifft nicht nur die Frauen unter euch oder die Mädchen, das betrifft ja genauso gut die Männer, die die Frauen dazu zwingen oder ihnen dazu raten. Wenn du glaubst, dass Jesus dir deine Schuld vergibt, und ich habe ja mit der Abtreibung jetzt nur ein Beispiel für Schuld gebracht. Ich hätte ja auch mal ein Beispiel aus der Männerwelt nehmen können. Ich hätte ja mal über eure Pornosucht reden können. Wenn du glaubst, dass Gott dir deine Schuld vergeben kann und will, dann bist du Gott recht. Dann kommst du wieder im Leben zurecht. Dann hast du Frieden mit Gott. Frieden mit Gott, das ist doch die beste Nachricht für die Welt, in der jeder mit jedem im Kampf liegt. Generationen mit Generationen, Männer mit den Frauen, Juden mit den Arabern. Überall ist Kampf, überall ist Streit, überall ist Krieg. Und überall könnte Friede sein. Wenn die Menschen das Friedensangebot Gottes annehmen würden, ich frage dich, möchtest du Frieden? Hast du Frieden mit Gott? Heute Abend auf der Stelle kannst du ihn haben, wenn du dich dafür entscheidest. Die Lydia hat sich auf der Stelle für Jesus entschieden und das ist das Letzte, was wir von ihr erfahren. Die hat ihre Antwort nicht verweigert und die hat ihre Bekehrung nicht aufgeschoben, sondern sie hat Jesus sofort in ihr Leben aufgenommen. Heute ist ja Mode geworden, lange zu diskutieren, ob man Christ werden soll und wenn ja, wie und pipapo. Der genügte eine einzige Predigt, um sich zu bekehren. Und ich frage dich, wie viele Predigten du dir noch anhören willst, bis es bei dir mal so weit ist. Ich sage ja nicht, dass es bei dir und allen Menschen so schnell gehen soll wie bei der Lydia. Gott hat Zeit. Und er pult nicht rum und tut Knospen, die noch geschlossen sind, aufbrechen. Gott lässt sich alles entwickeln. Aber irgendwann ist es doch so weit, dass du vor der Entscheidung stehst, ob du mit Jesus leben willst oder nicht. Bei Lydia ist es jedenfalls so schnell gegangen. Und ich will dir schnell noch sagen, wie das mit der weitergegangen ist. Die hat sich anschließend taufen lassen. Und dann hat sie aus ihrer Taufe und Bekehrung die Konsequenzen gezogen. Sie hat Paulus und Silas, diese beiden obdachlosen Wanderprediger, in ihr Haus aufgenommen. Ein Bett, ein Bad, ein Klo, das sind die drei wichtigsten Dinge, die der reisende Evangelist braucht. Und einen echten Christen erkennt man nicht nur an seinen Reden, sondern eben in besonderer Weise an seinen Taten. Und Gastfreundschaft, das ist eine ganz besondere Eigenschaft der Christen. Lydia öffnet erst ihr Haus und dann nimmt sie diese beiden Wanderprediger auf. Und so wurde das erste Gemeindehaus von Europa das Haus dieser Frau. Und diese Boutiquebesitzerin, die erste Christin unseres Kontinentes. Mit der hat alles angefangen. Und mit dir könnte es weitergehen, wenn du heute Jesus annimmst. Mit ihr hat die Kirche auf unserem Kontinent angefangen. Lydia war die Erste, die Feuer gefangen hat. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um ein Feuer anzuzünden und ich möchte, dass es brennt. Und ich möchte, dass heute in dir eine brennende Sehnsucht entsteht. Eine Sehnsucht nach Frieden und nach Vergebung. Und ich möchte noch am Schluss etwas sagen, dich auf etwas aufmerksam machen. Die Lydia, die hatte bis zu der Geschichte, die ich hier berichte, den Namen von Jesus noch nie im ganzen Leben gehört. Und falls du heute zum ersten Mal über Jesus hörst oder vor der Frage stehst, ein Christ zu werden und dich ihm anzuschließen, dann rate ich dir, dann mach es so wie diese entschiedene Frau. Und schieb es nicht hinaus, sondern lass dir den Frieden schenken, den dir Gott verspricht. Und wenn du den Frieden haben willst, dann machen wir das jetzt so, dass ich ein Gebet spreche. Und wenn du willst, kannst du das ja mitbeten. Denn wenn du zu Christus kommen willst, wenn ein Christ werden möchtest, dann geht das nur, dass du es ihm sagst. Das ist der entscheidende Punkt. Also kannst du das Gebet jetzt mitsprechen und das wäre der erste Schritt zu deiner Bekehrung. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.